Haben Sie das Gefühl, dass das Ziel der Bundesregierung, da auch vieles zu vereinfachen, der Polizei und der Justiz viel Arbeit abzunehmen, dass dieses Ziel vielleicht gerade so grandios nach hinten losgeht? Kann das sein?
Ich glaube nicht, dass das Ziel des Gesetzes war, der Polizei oder den Ermittlungsbehörden Arbeit abzunehmen, sondern das Ziel des Gesetzes ist, die Gefährlichkeitsprognose einer bestimmten Substanz, die nun in der Gesellschaft sich verändert hat, dem Rechnung zu tragen und zu sagen, wenn die Gesellschaft das anders einschätzt, und wenn Sachverständige Mediziner sagen, die Wirkung dieser Substanz ist nicht so gefährlich wie vorher angenommen, und wenn in der Gesellschaft diese Droge so konsumiert wird, wie andere Wein trinken, dann muss natürlich der Gesetzgeber handeln. Der primäre Zweck war nicht, wir nehmen irgendjemandem die Arbeit ab. Dass damit dann natürlich andere Konsequenzen entstehen und die Polizei möglicherweise vor anderen Anforderungen steht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Aber es klang schon immer so, wenn Herr Lauterbach was von sich gegeben hat, war das schon so, dass man damit gerechnet hat, dass dann die Polizei weniger solchen Dingen nachgehen muss, ne?
Also es stimmt schon. Also die Polizei muss jetzt nicht durch die Gegend ziehen und jeden kleinen Kiffer aufschreiben. Das ist schon wahr. Das Gesetz hätte viel weiter gehen können und viel mehr legalisieren können und die Arbeit viel leichter machen können. Nun waren so viele Widerstände seitens anderen Strömungen und seitens der Polizei, dass das so nicht gelungen ist. Aber ja, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und es wäre schon wünschenswert gewesen, hätte man das Ganze noch liberaler gestaltet, dann hätte man tatsächlich weniger Arbeit gehabt. Nun beschränkt sich das auf die Fälle, wenn ich dann so salopp sagen kann, des kleinen Kiffers auf der Bank oder der einen, die dann statt Wein zu Hause dann eben ein Joint raucht. Aber es ist ja trotzdem besser, das nicht verfolgen zu müssen.
So, und jetzt haben wir aber das Problem mit den Fällen, die in der Vergangenheit liegen. Normalerweise, so kannte ich das immer, ein Gesetz gilt und alles, was vorher war, ist eigentlich im Normalfall Pech gehabt. Und wenn es gilt, ein Gesetz praktisch immer nur nach vorn gerichtet. Ist das hier irgendwie anders?
Das stimmt so nicht. Es stimmt nur für die Verböserung sozusagen. Also wenn ich eine Handlung begehe heute, die nicht strafbar ist, und wenn diese Handlung in Zukunft strafbar werden würde, dann darf ich für das, was ich heute tue, nicht später noch bestraft werden. Aber wenn ich heute für 1 Gramm Marihuana bestraft werde, was ja auch passiert, und das Gesetz würde in Kraft treten, müsste dieses Urteil aufgehoben werden.
Das heißt, hat man das nicht bedacht, dass das jetzt kommt, oder hat man das unterschätzt? Weil der Aufschrei, der war ja doch gewaltig in Ihrer Branche.
Das hat man sicher bedacht, weil das ist ja im Gesetz und so funktioniert das nun mal. Die Frage ist, mit welcher Brille schaut man sich das an? Es heißt ja jetzt, es sind Tausende von Fällen und wir werden die Akten gar nicht richtig behandeln können. Ja, jein. Es gilt ja nur für die Fälle, die noch nicht vollstreckt sind. Und Sie müssen unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Fallkonstellationen. Es gibt die Fälle, die noch nicht rechtskräftig sind. Das heißt, es sind Menschen verurteilt worden, die sind in Revision oder in Berufung gegangen, haben das Urteil nicht akzeptiert und warten jetzt auf die nächste Instanz. Die gibt es. Und dann gibt es Menschen, die schon rechtskräftig verurteilt sind, aber entweder ihre Geldstrafe noch nicht zu Ende bezahlt haben, weil sie in Raten zahlen, oder in Haft sitzen und die Haftstrafe noch nicht zu Ende ist. Das heißt, das sind diejenigen, die noch nicht vollstreckt sind. Bei denjenigen, die nicht rechtskräftig sind, das ist ja ganz einfach, die Akten sind sowieso nicht zu, die werden so oder so irgendwann bei irgendeinem Richter landen, so dass man sich darüber eigentlich den Kopf nicht zu zerbrechen braucht, weil der Richter, der dann über die Sache zu entscheiden hat, wenn in der Zwischenzeit das Gesetz in Kraft tritt, hat eben das neue Gesetz anzuwenden, Punkt aus, und das ist ja nicht so kompliziert.
Also er muss praktisch jetzt nicht einfach jetzt losgehen und muss alle Akten ziehen, sondern er kann warten, bis im
Bei
normalen...
Bei denjenigen, die noch nicht rechtskräftig sind, muss man das nicht machen, weil da sind die Akten ja noch im Schwebezustand sozusagen.
Und die kommen irgendwie automatisch durch welche Verfahren auch immer dann auf den Tisch des Richters, da sieht er, ach, na gucke mal, das können wir ja gleich Deckel zu und
Genau.
fertig.
So. Und das sind nicht die komplizierten Fälle. Die Fälle, die noch nicht vollstreckt sind, das sind die komplizierten Fälle, weil die liegen ja in irgendwelchen Archiven. Und da sagt jetzt die Justiz, um Gottes Willen, wie sollen wir dem Herr werden, all diese Akten uns anzugucken und zu überlegen, ist das ein Fall, ja, oder ist das nicht ein Fall? Und das ist so ein scheinheiliger Aufschrei, dass mich das schon aufregt. Bis jetzt waren diese 20-Gramm-Fälle sowieso nie so hoch verurteilt worden, dass sie jetzt eigentlich nicht vollstreckt wären. Das heißt, sie haben nicht so eine horrende Geldstrafe gekriegt, dass Leute sitzen und seit 10 Jahren diese Geldstrafe abzahlen oder in Haftanstalten sitzen und ihre langjährige Strafe verbüßen, weil sie 20 Gramm Marihuana bei sich hatten.
Das heißt, das sind die, die jetzt nach dem neuen Gesetz praktisch straffrei ausgehen. Die sitzen
Genau.
sowieso nicht und die haben auch
Genau.
vielleicht, weiß ich nicht, 500 € Strafe bekommen. Und im Zweifelsfall müssten die jetzt die Strafe wieder zurückerstattet bekommen oder wie ist das?
Wenn es nicht vollstreckt ist, also wenn das vollstreckt ist, also wenn die schon zurückbezahlt hätten, dann ist das sowieso vorbei. Dann passt das niemand mehr ab. Das
Also
geht nur um
wenn
die
ein Haken dran
Kategorie.
gemacht ist, juristisch ausgeurteilt ist, die
Genau.
Fristen sind alle abgelaufen und der hat seine Strafe bezahlt, dann ist es erledigt. Schluss.
Genau, ausgeurteilt und zu Ende vollstreckt. Ich kriege 500 € Geldstrafe meinetwegen und habe kein Geld und zahle monatlich 10 € drauf. Und deswegen dauert's ewig. Die würden dann in den Genuss kommen. Aber das sind wirklich so ein geringer Anteil an Akten, dass sich der Aufschrei gar nicht lohnt.
Aber dann erklären Sie mir mal bitte, warum der Aufschrei jetzt stattfindet.
Es ist eine sehr gute Frage, das sollten Sie sie fragen. Im Moment schreit ja bei jedem Gesetzentwurf unseres Ministeriums die gesamte Politik auf.
Das heißt, was hat denn die Staatsanwaltschaft jetzt oder was haben die Gerichte jetzt für Mehrarbeit durch das Gesetz ganz konkret? Also was glauben Sie, welchen Umfang das
Ich
ungefähr
glaube,
annimmt?
es wird, ich glaube, es kann passieren, weil ich kann das anhand der Anfragen, die ja an mich gerichtet werden von den Mandanten, beurteilen. Es gibt Menschen, die in Haft sitzen, die wegen Betäubungsmittelhandel verurteilt worden sind. Dann hat man ja nicht nur einen Fall im Urteil, sondern hat man da 1 Kilo Marihuana, 2 Kilo Kokain, Amphetamine und so weiter. Und dann hat man eine Gesamtstrafe im Urteil. Und in dieser Gesamtstrafe ist meinetwegen irgendwo auch noch mal 10 Gramm Marihuana Eigenbedarf. So. Diese Mandanten kommen und fragen, wird mein Urteil jetzt aufgehoben? Und theoretisch ist das so. Es ist tatsächlich, es würde nur am Ende überhaupt nichts bringen. So dass ich die Meinung vertrete, bevor man aufschreit, könnte man ja auch sagen, okay, und vor allem bevor man ein so wichtiges Gesetz, das gesellschaftspolitisch wirklich angebracht ist, dass es endlich mal passiert, dass Cannabis legalisiert wird, könnte man ja auch an Lösungen überlegen. Ich meine, wenn Mandanten mich fragen, sage ich, naja, bei 10 Gramm, das wird einen Kohl nicht fett machen. Es bringt überhaupt nichts da, jetzt die Justiz mit zu behelligen und mir Arbeit zu machen und ihnen Geld zu kosten. Lassen Sie das mal stecken, das wird das Urteil nicht verändern. Und ich glaube, die Lösung dann wäre zu sagen, okay, es soll nur auf Antrag passieren. Also nicht automatisch, sondern auf Antrag soll das nochmal, und dann ist das ja gerecht, wenn auf Antrag das dann passiert. Und meinetwegen, wenn man dann noch einen Riegel davor schieben will, kann man sagen, Anwaltszwang, wie bei einer Revision zum Beispiel, die ja auch nur durch einen Anwalt begründet werden kann, zu sagen, diesen Antrag kann auch nur ein Rechtskundiger stellen, dann würde man da auch einen Riegel schieben. Aber an solchen Lösungsmöglichkeiten überlegt die Politik nicht, sondern versucht eigentlich, das sinnvolle Gesetz zu torpedieren.
Das heißt, Sie sprechen jetzt auf die Kritik der Unionsländer an, dass die das
Ja.
gar nicht wollen. Wenn die Unionsländer gesagt hätten, wir nehmen diese Fälle, auf Antrag, wäre das auch eine Lösung.
Genau, das wäre auch eine Lösung. Also statt zu sagen, um Gottes Willen, das ist zu viel Arbeit, das können wir nicht regeln, deswegen wollen wir das nicht, kann man ja auch mal ein bisschen, der Kopf ist rund, damit man sich in alle Richtungen bewegt, auch überlegen, ja, wie können wir denn die Kuh vom Eis kriegen. Und ganz ehrlich, also wir reden ja schon ganz schön lange über dieses Gesetz und dieses Gesetz kursiert ja auch schon ziemlich lange in Fachkreisen. Und es wäre überhaupt kein Aufwand gewesen, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwann ja eine Anordnung erlassen hätte zu sagen, Mensch, kennzeichnet doch diese Akten. Macht doch ein Kreuzchen oder macht im EDV irgendeine Liste der Aktenzeichen oder was auch immer, würde man tatsächlich das, aber wenn man überhaupt nicht weitschauend arbeitet und dann immer nur aufschreit, ja, kann man machen.
Nun scheinen, das ist so mein Eindruck, Sie das Gesetz zu begrüßen, also sehr liberal der Sache gegenüber zu stehen. Gibt es auch Kollegen, die das anders sehen? Was glauben Sie?
Also, dass Cannabis legalisiert werden muss, ist, glaube ich, würde ich sagen, in Strafrechtskreisen ziemlich einhelliger Meinung. Ob dieses Gesetz so in Gänze mit allen Facetten absolut richtig ist, darüber kann man sich ja streiten. Aber dass das in die richtige Richtung geht und dass Cannabis legalisiert gehört in einer Gesellschaft, die es sowieso konsumiert, wenn Fachleute sagen, wenn Erwachsene das konsumieren, ist es nicht so schädlich, dann muss der Gesetzgeber natürlich handeln. Dann kann man natürlich streiten, wie es ist und wie man Jugendschutz hat und so weiter, aber das versucht das Gesetz ja auch tatsächlich zu tun. Aber in Strafrechtskreisen gehe ich davon aus, dass die Liberalisierung kein Riesenstreitthema ist.
Ist es dann jetzt künstlich hochgezogen seitens der Union, weil die tun ja so, als ob unser Abendland untergeht, wenn das Gesetz jetzt
Die
durchgeht?
Union macht das ja ständig. Also ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel, hat mit Droge nichts zu tun. Es gibt ein Gesetz des Justizministeriums zur Dokumentation der Hauptverhandlung. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Können Sie mir sagen, was glauben Sie, was in einer landgerichtlichen Verhandlung im Protokoll über die Aussage eines Zeugen steht.
Da ist sie wiedergegeben, die Aussage, und fertig, oder nicht?
Genau, da sehen Sie. Nein, in Deutschland wird kein Wort der Aussage niedergeschrieben beim Landgericht. Kein einziges Wort. Darüber streiten sich die Rechtsgelehrten seit Jahrzehnten. Und jetzt hat BMJ das endlich in die Hand genommen und hat gesagt, okay, wir wollen, dass das natürlich protokolliert wird und eigentlich auch zumindest als Audio aufgenommen wird, damit man nachvollziehen kann, was der Zeuge gesagt hat. In unserem Protokoll steht eigentlich nur, Zeuge A kam um 10 und ging um 15 nach. Aber was dazwischen war, steht da nicht drin. Und jetzt schreien die Länder auf und blockieren auch dieses Gesetz, ist auch beim Vermittlungsausschuss. So viel Arbeit, also die Transkription klappt nicht, so viel Arbeit. Und außerdem, das würde die Wahrheitsfindung gefährden. Ja, ich lache schon, weil ich denke, man kann das ja gar nicht mehr ernst nehmen, dass man immer mit dieser Keule von Arbeit, ich meine, was macht die Arbeit, wenn es transkribiert wird? Und wieso ist das gefährlich, wenn man weiß, was der gesagt hat im Gegensatz? Aber egal. Und deswegen, der Vergleich kommt jetzt von mir nur deswegen, weil es einfach so deutlich macht, mit welchen Mitteln die versuchen, sinnvolle Gesetze zu blockieren.
Aber jetzt nochmal, um es zu verstehen, beim Amtsgericht wird die Zeugenaussage aufgeschrieben?
Genau. Beim Amtsgericht wird es aufgeschrieben, beim Landgericht nicht. Ist völlig absurd. Beim Landgericht kann man ab 4 Jahre aufwärts kriegen.
Und aber wie kann es ein Richter, nehmen wir mal an, der hört jetzt, Landgericht sind ja dann auch etwas größere Fälle, geht es um viel Geld oder eben auch um Mord zum Beispiel? So, also alles, was über 4 Jahre ist, glaube ich, geurteilt werden kann, landet ja sowieso beim Landgericht.
Ja.
So, und das heißt, ich habe jetzt einen angehenden Mörder und habe 20 Zeugen, die dazu was sagen. Wie kann sich denn der Richter am Ende merken? Oder die sind ja dann, glaube ich, 3 Richter. Wie können die sich denn merken, was die alle gesagt haben, wenn die es nicht aufschreiben,
Und
oder?
der einer der Richter schreibt händisch mit. Das ist aber nicht für die Allgemeinheit, das ist nur für die Richter. Und ich meine, Sie können sich ja vorstellen, ich meine, ich unterstelle niemandem was Böses, aber jeder, der händisch mitschreibt, es geht ja durch den eigenen Filter, ist doch völlig klar. Ja, tue ich auch, also bewusst oder unbewusst. Und da dann zu kommen, das sei doch viel zu viel Arbeit und das würde alles sprengen. Es sind einfach immer wieder dieselben weil die Bevölkerung anscheinend darauf reagiert, zu sagen, wenn es zu viel Arbeit wird und wenn es unser Justiz überlastet, dann müssen wir uns Gedanken machen und so weiter. Dann wird die Keule immer wieder rausgezogen. Und das macht nicht, das nur erklärt es nicht unbedingt sinnvoll.
Es ist ja auch so, wir haben ein Audio, weil Sie das angesprochen haben, man könnte einen Audiomitschnitt machen und es gibt super Software mittlerweile, die das innerhalb von Sekunden in Text umwandelt. Da sind dann mal ein paar Fehlerchen drin und dann ist es
Genau.
eigentlich durch. Also ich glaube nicht, dass der Aufwand so gigantisch ist und ich habe doch dann aber eine super Grundlage, um am Ende so ein Urteil überhaupt vernünftig nochmal aufzurollen oder bewerten zu können oder wie auch
Das ist
immer.
auch so absurd, weil dann hieß ja, wir hätten auch Dialekte und dann sind Verbände dann gekommen und haben gesagt, ja, in Österreich wird das gemacht und die haben ja auch einen gewissen Dialekt und trotzdem klappt das. Nö. Es ist natürlich ein ganz anderes weitläufiges Thema. Das entlarvt nur, dass die Blockadehaltung nicht unbedingt an sachlichen Interessen geknüpft ist.
Um jetzt aber unser Thema nochmal zusammenzufassen, ich würde Ihnen einfach nochmal so die einzelnen Fälle sagen und Sie sagen in Kurzform, warum das dann so ist oder anders, ne? Also, wir haben einen, der ist frisch verurteilt und hatte weniger als 25 Gramm dabei. Was passiert mit dem Fall?
Ich würde ihm empfehlen, sofort in Berufung oder Revision, je nachdem, wo er verurteilt worden ist, wahrscheinlich wird er beim Amtsgericht gewesen sein, also Berufung einzulegen und abzuwarten, weil wenn der Berufungstermin kommt, ist hoffentlich dann das Gesetz in Kraft und dann würde er freigesprochen werden.
Und wenn er mehr hatte als die 25 Gramm?
Dann müsste er auch dringend in Rechtsmittel gehen, weil der Strafrahmen ja geringer wird. Dann würde das der neue Richter nach dem neuen Strafrahmen entscheiden und er würde sehr wahrscheinlich weniger Strafe bekommen.
Und vielleicht nochmal den Unterschied zwischen rechtskräftig und vollstreckt. Also rechtskräftig ist, glaube ich, ein Urteil nach einer Woche oder so.
Ich kriege vor 6 Tagen eine Geldstrafe und lege heute Rechtsmittel ein, dann ist das nicht rechtskräftig. Ich kriege vor 6 Tagen ein Urteil, lass das liegen, ist mit Ablauf des 7. Tages rechtskräftig, dann muss ich meine Geldstrafe bezahlen. Und solange ich diese Geldstrafe nicht bis zum allerletzten Rest gezahlt habe, ist das noch nicht vollstreckt. Und bei der Haftstrafe ist das so, ich kriege eine Haftstrafe von 3 Jahren und solange ich nicht den Zettel kriege, dass ich aus der Haft raus kann und dass das die Vollstreckung erledigt ist, ist das noch nicht vollstreckt.
So, und nun angenommen, sitzt jemand wegen, keine Ahnung, 20 Gramm in Haft. Jetzt wird er freigelassen wegen dieses Gesetzes. Kriegt er dann Entschädigung für die Zeit, die er dann theoretisch umsonst gesessen hat?
Das würde er, aber das gibt es nicht. Niemand sitzt für 20 Gramm so lange in Haft.
Okay, also es ist ein sehr theoretischer Fall.
Sehr, sehr theoretischer Fall.
Ja, verstehe. Nicht sehr theoretisch, sondern sehr praxisnah sind allerdings Menschen, die wegen einer Erkrankung, Multiple Sklerose zum Beispiel, regelmäßig auf ärztlichen Rat oder auch ohne regelmäßig Cannabis zu sich nehmen, zum Beispiel indem sie also rauchen, und dadurch auch Schmerzen lindern und so weiter. Was ist denn mit denen? Also sind die jetzt besser gestellt?
Ja, es gibt solche Menschen, die es regelmäßig auch Krebspatienten, die es ja auch wirklich gegen Schmerzen und gegen Übelkeit und das hat sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Aber meistens ist es in der Praxis so gewesen, auch heutzutage, dass wenn man das nachweisen konnte, dass da also Freiheitsstrafe schon gar nicht. Und auch die Geldstrafen so im Rahmen waren, dass es völlig in Ordnung war.
Das heißt also, für die Menschen ändert sich so viel nicht jetzt? Sie
Doch, die sind nicht in der Illegalität. Also die sind schon ja auch bestraft worden, aber eben nicht so, wie wenn jemand das ohne ein medizinisches Leiden betrieben hat. Die haben sich jenseits der Legalität bewegt. Die konnten sich keine Gedanken darüber machen, wie es ist mit irgendwelchen Grenzwerten beim Autoverkehr und ja, doch, also es ist sehr wichtig, gerade für diese Menschen, dass das legal möglich sein wird. Aber eben nicht nur für diese Menschen.
Also, ich habe mal in der Runde gestanden, da hätte es die Möglichkeit gegeben. Und dann haben alle so von ihren Erlebnissen erzählt. Und da habe ich dann für mich beschlossen, es ist nichts für mich, weil dem einen ist schlecht geworden, dem anderen wurde es schummrig. Und also habe ich gedacht, warum? Mir geht's ja eigentlich gut.
Ich war letzte Woche in Sevilla und saß man dann so in diesen Bodegas und Es war wirklich witzig. Die Hälfte der Tische hat Wein getrunken, die andere kiffte. Also.
Nun muss ich dazu sagen, bevor wir hier abgleiten, also ich habe schon Interviews geführt, auch mit Neurologen, mit Medizinern, die gesagt haben, das Zeug ist nicht so harmlos, wie immer getan wird. Mein Alkohol ist es auch nicht, aber das sollte man ja auch nicht aus dem Blick verlieren, oder?
Aber selbstverständlich, es ist ein Suchtmittel. Wenn man jeden Tag 2 Gläser Wein trinkt oder sogar ein Glas Wein trinkt, ist das auch schädlich. Und genauso ist das mit Cannabis, keine Frage. Und Jugendliche unter 18 Jahren sollten geschleunigst die Finger von lassen, weil es medizinisch erwiesen ist, dass es ihrem Gehirn schadet. Völlig klar.
Und bei manchen Jugendlichen, das ist jetzt kein Witz, das ist tatsächlich so, dauert es auch mit der Hirnentwicklung ein bisschen länger als nur bis 18. Von daher ist da auch noch eine Karenzzeit, wo man sagt, werde lieber erst mal Ende 20, bevor du anfängst.
Also meinen Kindern würde ich das auch so sagen, also mindestens 25.
Und darüber hinaus bitte auch nicht.
Darüber hinaus würde ich mich, glaube ich, nicht einmischen.
Okay, das heißt, um den Bogen wieder zu schließen, wir haben also eine nicht so sehr überlastete Justiz, wie im Moment gesagt wird, aber einen Aspekt müssen wir trotzdem noch ansprechen, das ist das Autofahren. Das fehlt, glaube ich, ein bisschen, oder?
Ja, tut es. Wir haben noch nicht die Grenzwerte fürs Autofahren. Das muss unbedingt her. Man muss ja eine Rechtssicherheit haben, wann, wie viel darf ich rauchen, um überhaupt am Straßenverkehr teilzunehmen. Das ist ja im Grunde für alle extrem wichtig. Bei Alkohol hat sich das ja etabliert, dass man weiß, wie viel darf ich überhaupt trinken? Am liebsten gar nichts, wenn ich gleich fahren will. Und wie sich das abbaut und so weiter, das ist bei Cannabis noch nicht so bekannt. Es gibt auch noch keine Grenzwerte. Da müssen wir ran. Das ist eigentlich das Hauptthema, finde ich, und nicht die Überlastung der Justiz.